um dann von der Theologie her ein paar Fokussierungen vorzuschlagen, die für eine theologische Diskussion und Reflexion angesichts der Krise des Kapitalismus mir notwendig erscheinen. Also zunächst einmal zur Kirche. Der Reformierte Weltbund und der Ökumenische Rat der Kirchen hatten Mitte der 1990er Jahre einen Processus Confessionis, also einen Prozess des Bekennens, angestoßen. Das Glaubensbekenntnis der Kirchen sollte im Kontext der globalen Zerstörungsdynamik des Kapitalismus buchstabiert werden. Auch Papst Franziskus verbindet seine Auseinandersetzung mit den Überlebensproblemen der Menschheit mit nicht zu überhörender Kapitalismuskritik. Das alles aber hat den Alltag der kirchlichen Praxis, zumindest in Deutschland, nicht erreicht. Hier drängt sich der Eindruck auf, dass die Kirchen mit sich selbst beschäftigt sind, mit Struktur- und Reformfragen, die ihnen institutionelles Überleben sichern, Glaubwürdigkeit wiederherstellen und neue Nachfrage von Kunden bescheren sollen. Sie wollen sich als unternehmerische Kirche behaupten und damit ihren Verlust an Bedeutung kompensieren. Dem darf ein Prozess des Bekennens angesichts der kapitalistischen Zerstörungsprozesse nicht im Weg stehen. Die Kirchen wollen schließlich die Höhe der Zeit erklimmen, um für Kunden attraktiv zu sein. Das aber, so meinen viele, geht nicht mit der Miefigkeit einer nörgelnden antikapitalistischen Positionierung, sondern nur mit einer Kirche, die im Kapitalismus angekommen und sich kulturell auf der Höhe dessen bewegt, was die inzwischen allerdings abstürzende Postmoderne als Orientierung vorgibt. Nämlich die Orientierung an den Einzelnen, an ihren Bedürfnissen und Befindlichkeiten, ohne umständlich und dann viel zu theoretisch auf deren gesellschaftliche Vermittlung zu reflektieren. Die Orientierung auf lustvolle Bejahung kultureller Vielfalt, ohne aus der Mode gekommene und irritierende politisch-ökonomische Reflexion, die schließlich erkennen ließe, dass sich hinter kultureller Buntheit kapitalistische Uniformierung und Einfalt verbergen. Und schließlich die Esoterisierung von Pastoral und Verkündigung zwecks Konkurrenzfähigkeit auf den blunt blühenden esoterischen Spiritualitäts-, Ratgeber- und Therapiemärkten, einhergehend mit Gottesdienstangeboten, die sich als Event- und Erlebnisangebote inszenieren. Das alles soll vom Leistungs-, Optimierungs- und Selbstbehauptungsstress entlasten, Abstiegsängste lindern und im Fall des Absturzes helfen, wieder ganz neu von vorne zu beginnen. Ein Bekenntnis, wie es im Rahmen des Prozesses Confessionis angedacht war, droht die gesuchte Kundschaft zu vergraulen und so das Interesse institutioneller Selbstbehauptung zu konterkarieren. Wieder einmal geht es um Macht und kirchliche Institutionen. Diesmal nicht als in sich geschlossenes kirchliches Machtsystem oder an der Seite politischer Herrschaft, sondern als offene Kirche für den Markt, offen für die Nachfrage nach religiös Tiefsinnigem, nach therapeutisch Entlastendem und unterhaltsam Entspannendem. Nicht, dass die Kirchen auf der Höhe der Zeit sein wollen, ist zu kritisieren, sondern dass sie es blind, angepasst und selbstbezüglich versuchen. Nicht, dass die Kirchen Menschen erreichen wollen, ist falsch, sondern dass sie es dumpf und reflexionslos versuchen und dabei nicht einmal merken, dass sie dabei nicht, wie sie behaupten, den Menschen dienen, sondern analog zu Zeiten unseligen Missionierens Menschen rekrutieren, diesmal als Kunden und Kundinnen. Was nun aber bestimmt die Höhe der Zeit? Wenn das Bekenntnis des Glaubens und die Höhe der Zeit kritisch korrelieren, also kritisch aufeinander bezogen werden sollen, ist die Zeit von dem her zu bestimmen, worunter Menschen leiden. Die Zeit des Kapitalismus, als Geschichte und aktueller Krise trieb und treibt immer neue Höhepunkte des Leidens und der Katastrophen hervor. Mit dem Rücken dazu lässt sich kein Glaube bekennen. Es gibt keinen reinen, von geschichtlichen Kontexten freien Glauben. Er ist immer durch einen Zeitvermerk gekennzeichnet, der sich auf die jeweilige geschichtliche Konstellation wie auch auf die Zeit der Geschichte als Ganzer bezieht. Thomas von Aquin hat angemerkt, bestimmte Leute seien der Meinung, Zitat, es komme für die Wahrheit des Glaubens nicht darauf an, was man über die Geschöpfe meine, wenn man nur in Bezug auf Gott die richtige Meinung habe. Zitat Ende. Aber, so Thomas, wieder Zitat, der Irrtum über die Geschöpfe geht über in eine falsche Meinung von Gott. Zitat Ende. Eine falsche Korrelation von Gott und Geschichte, von Gott und Zeit, so wäre Thomas heute weiterzuführen, lässt den Inhalt des Glaubens nicht unberührt. Die Erkenntnis Gottes ist auf die Erkenntnis zeitlicher, gesellschaftlicher Verhältnisse angewiesen. Das verbindet das Bekenntnis des Glaubens heute mit gesellschaftskritischer Reflexion im Blick auf die kapitalistischen Verhältnisse. Diese Korrelation rückt bestimmte Aspekte des Glaubens in den Vordergrund, während andere in den Hintergrund treten. Was also müsste in den Vordergrund treten? Johann Baptist Metz versteht Theologie als Frage nach Gott angesichts der menschlichen Leidens- und Katastrophengeschichte, für die vor allem der Name Auschwitz steht. Die Rede von der Geschichte als Katastrophe knüpft an Walter Benjamin an. Sie steht bei ihm gegen das Selbstverständnis der Aufklärung, in deren Rahmen Geschichte evolutiv als Fortschrittsgeschichte verstanden wird. Dies aber, so Benjamin, ist die Sichtweise der Sieger. In ihr werden die Opfer des Fortschritts als Kollateralschäden ignoriert oder als Preis des Fortschritts in Kauf genommen. Die Geschichte des Kapitalismus ist eben nicht die Geschichte im Allgemeinen, die Geschichte des Fortschritts, Entschuldigung, ist eben nicht die Geschichte im Allgemeinen, sondern die besondere Geschichte des Kapitalismus. Der mit ihm einhergehende Fortschritt an Produktivität hat sich, daran kann ich an Günther anknüpfen, seit der mikroelektronischen Revolution in dem nicht mehr zu kompensierenden Schwinden von Arbeit als Substanz für die Akkumulation des Kapitals eine innere Grenze erreicht, die immanent nicht mehr zu überwinden ist. Die ersten Opfer seiner sich zuspitzenden Krise sind immer noch die Armen. Zugleich aber droht diese Krise, die Grundlagen allen Lebens zu zerstören. Mit dem Schwinden der Arbeit verliert auch das vermeintlich handlungsfähige und seiner selbstbewusste Subjekt mehr und mehr seine Basis und wird in Ausweglosigkeiten gerissen, in denen sich Abgründe auftun, wie Lisi deutlich gemacht hat. In dieser Situation, weder in Leugnen noch in esoterische und theologische Heilsgewissheiten oder in die Illusion von Alternativen zu fliehen, sondern dieser Situation standzuhalten, wäre die zentrale Herausforderung für theologische Reflexion, für eine theologische Reflexion, die sich auf ihr Zentrum, die Frage nach Gott, zurückführen lassen müsste. Diese Frage müsste statt im Rahmen griechischer Ontologie, wo sie als Frage nach einem höchsten Wesen gestellt wird, oder als im tiefen psychologischen Zusammenhang, wo nach heilenden Ursprüngen in der Tiefen der Seele gefragt wird, also die Frage nach Gott müsste im Zusammenhang biblischer Erinnerung reflektiert werden. In dieser Erinnerung ist die Frage nach Gott so mit Leidens- und Katastrophenerfahrungen von Menschen verbunden, dass es blasphemisch wird, mit dem Rücken zu geschichtlichem Leid und zu geschichtlichen Katastrophen von Gott zu reden und nach so etwas wie Rettung für sich selbst zu suchen. Die Frage nach Gott artikuliert sich angesichts dessen, was Menschen in der Geschichte erleiden. In der aktuellen Situation des Krisenkapitalismus müssten als Aspekte in den Vordergrund treten die Frage nach Fetischismuskritik, nach Apokalyptik und die Frage nach Befristung der Zeit. Zunächst zur Fetischismuskritik. Der Kapitalismus hat sich als abstrakte Herrschaft konstituiert. Sie bildet einen gesellschaftlichen Zusammenhang, in den das Handeln von wirtschaftlichen und politischen Akteuren eingebunden ist und den sie nicht überspringen können. Mit der Krise des Kapitalismus verschärft sich die Konkurrenz. Damit schwinden noch einmal Handlungsspielräume von Akteuren. Theologisch wäre zur Kenntnis zu nehmen, dass die prophetische Kritik, sofern sie sich auf das Handeln der sogenannten Mächtigen und das Handeln Einzelner bezieht, ebenso ins Leere geht wie positive ethische Forderungen nach Gerechtigkeit. Kritisiert und gefordert wird etwas, das im Rahmen der sich krisenhaft zuspitzenden abstrakten Herrschaft des Kapitalismus nicht möglich und insofern illusorisch ist. Kapitalismuskritik muss sich daher vor allem als Kritik von Fetischverhältnissen, also als Kritik der Unterwerfung des Ganzen, der Verhältnisse unter den abstrakten und vernichtenden Selbstzweck der Vermehrung von Geld, ebenso wie als Kritik der Abspaltung und Inferiorisierung der Reproduktion zur Geltung bringen. Erst in diesem Rahmen wäre nach dem Handeln von Bewegungen und auch Einzelner und seiner Orientierung zu fragen. Also die Frage nach Alternativen bleibt so lange illusionär, als sie mit diesem vorausgesetzten Rahmen nicht bricht, sondern sich illusionär an Kategorien festhält, die zu kritisieren wären. Theologisch wäre dabei anzuknüpfen an die biblische und befreiungstheologische Unterscheidung zwischen Gott und Götzen, zwischen dem Gott der Befreiung und der Fetischisierung von Wert und Abspaltung. Dann geht es nicht mehr einfach um die metaphysische oder auch existenzialistische Unterscheidung zwischen Sein und Nichtsein, Sinn und Unsinn, sondern vor allem um die gesellschaftliche Unterscheidung zwischen Tod und Leben, zwischen Unterwerfung unter tödliche gesellschaftliche Herrschaft und Befreiung von dieser Herrschaft. Zur Apokalyptik. Apokalyptik hat in der Theologie keinen guten Ruf, schon gar nicht in postmodernen Varianten, in denen die neue politische Theologie zur kritischen politischen Ethik weiterentwickelt werden soll. Dabei müsse sie sich, so Hille Haker, von einer apokalyptischen Theologie der Endzeit trennen und auf eine transformative Politik in der Geschichte bestehen. Zitat Ende. Hier wird jedoch geflissentlich übersehen, dass biblische Apokalyptik sich nicht auf Endzeit reduzieren lässt, sondern ihren Ort in der Geschichte hat, und zwar als Kritik geschichtlicher Herrschaft. Sei es als Kritik der Herrschaft der Griechen im Ersten oder der Roms im Zweiten Testament. Die unerträgliche Akkumulation des Leidens und der Herrschaft und schreit nach dem Ende dieser Herrschaft in der Geschichte. Angesichts der Leidens- und Katastrophenerfahrungen darf es nicht mehr so weitergehen. Befreiung ist nur noch als radikaler Bruch mit den Herrschaftsverhältnissen denkbar. Da gibt es nichts mehr zu transformieren. Wer heute theologisch den Bruch mit dem Kapitalismus eher vermeiden will, kann es sich in der Ethik eher gemütlich machen und bis zum Ende über Transformationen resonieren. Das reale Scheitern angesichts der sich zuspitzenden Katastrophen muss dann nicht weiter irritieren, ist doch der Prozess der Transformation einer, der immer wieder neu nach einer Vermittlung mit der Normalität kapitalistischer Verhältnisse sucht, ohne diese in ihren kategorialen Formen anzutasten. In diesen Prozessen schlechter bzw. falscher Unendlichkeit kann sogar noch das um jede Apokalyptik bereinigte Ideal des Reiches Gottes untergebracht werden. Dieses Ideal ist ja nie erreicht, wird aber in einem asymptotischen Prozess immer wieder neu angestrebt. So sollen sich die angesichts der sich zuspitzenden Katastrophen immer dringlichere Kritik an der abstrakten Herrschaft des Kapitalismus und die Not, so lassen sich diese Kritik und die Notwendigkeit des kategorialen Bruchs gut ausblenden, bis die vernichtenden Realitäten der Katastrophen ethische und idealistische Illusionen schließlich widerlegt haben. Mit diesen Zuspitzungen ist nicht dem Abschied vom Reich Gottes das Wort geredet, sondern dafür plädiert, es im Zusammenhang der Apokalyptik zu verstehen, nicht zuletzt, um dessen abstrakter Idealisierung zu entgehen, also der abstrakten Idealisierung des Reiches Gottes. Das entspricht ebenso biblischen Traditionen wie Jon Subrinus' Unterscheidung zwischen geschichtlichen Antireichen des Todes und der Widerständigkeit des Reiches Gottes, das nicht in Transformationsprozessen idealistisch angestrebt, sondern in Widerspruch und Widerstand gegen zu analysierende geschichtliche Herrschaftsverhältnisse zur Geltung gebracht werden muss. Befristung der Zeit. Im Zusammenhang mit der biblischen Apokalyptik hat Johann Baptist Metz darauf aufmerksam gemacht, dass die Rede von Gott als dem Schöpfer impliziert, dass Gott der Zeit ein Ende setzt und sie damit befristet. In den biblischen Texten geht es jedoch nicht allein um eine eschatologische Befristung der Zeit ohne Blick auf die Frage nach dem Ende von Herrschaft in der Zeit, also in der Geschichte. In der biblischen Apokalyptik artikuliert sich zugleich der Schrei und die Hoffnung auf ein Ende der aktuellen Herrschaftsgeschichte. Das Ende von Herrschaft in der Zeit wäre also mit dem Ende der Herrschaft der Zeit zusammenzudenken. Auf die Herrschaft des Kapitalismus hin formuliert, Widerstand gegen den Kapitalismus und Hoffnung auf eine Überwindung, auf seine Überwindung in der Zeit sind immer zusammenzudenken mit der Hoffnung auf das Ende der Zeit und somit der Hoffnung auch auf Rettung für die Opfer vergangener geschichtlicher Herrschaftssysteme, auf die Befreiung von allem Leid und jedem Tod, wie es in der Offenbarung des Johannes im Bild des neuen Himmels und der neuen Erde zum Ausdruck kommt. Ein kurzes Fazit zum Schluss und dann noch ein paar kleine Gedanken nochmal zur Kirche. Also ein kurzes Fazit. In den genannten Akzentuierungen artikuliert sich die Rede von Gott als Einspruch gegen geschlossene Immanenz. Sie stellt Systeme der Herrschaft unter den Vorbehalt ihrer Überwindung. Insofern beinhaltet die apokalyptisch verwurzelte Hoffnung auf die Auferweckung der Toten die Öffnung der Gräber geschlossener Immanenz, in die Menschen eingeschlossen sind, heute in die geschlossene Immanenz abstrakter kapitalistischer Herrschaft. Wie das Kapital sich in seiner Akkumulation nur auf sich selbst beziehen kann, werden in der Krise des Kapitalismus auch die Individuen mehr und mehr auf sich selbst, auf ihre eigene geschlossene Immanenz zurückgeworfen. Sie sollen sich eigenverantwortlich der abstrakten und in der Krise einbrechenden Herrschaft des Kapitalismus unterwerfen und sich als unternehmerisches Selbst optimieren und krisentauglich machen. Einspruch anzumelden ist zugleich gegen die geschlossene Immanenz der Geschichte als Ganzer. In ihr wird Zeit zur ewigen Wiederkehr des Gleichen, zur Herrschaft der Zeit als einer, Zitat Metz, bedingungslosen und endlosen, verheißungsleeren und überraschungsfreien Zeit, Zitat Ende. Das immer Gleiche, so hat Adorno angemerkt, ist mythisch. Es hat sich zur, Zitat, formalen Denkgesetzlichkeit verdünnt, zu einem Denken, das sich auf Formales reduziert und frei ist von jeder Inhaltlichkeit. Erkenntnis aber will Inhalt. Dieser Inhalt entzündet sich, noch einmal Adorno, negativ, weil an dem, was Menschen in ihrer materiellen und somatischen Existenz zu erleiden haben. In diesem Sinn reicht Denken so Adorno ans Nichtseiende heran. Und deshalb gilt, allein äußerste Ferne wäre die Nähe, Zitat Ende. Das hat Konsequenzen auch für theologische Erkenntnis. Nicht Gott, der immer schon da und nahe und darin immer schon gewusst ist, ist Gegenstand der Erinnerung und theologischen Nachdenkens, sondern Gott, der als ferner Gott vermisst wird und an den sich aus der Negativität des Leidens der apokalyptische Schrei nach Rettung richtet. Dieser Gott ist mit Inhalten verbunden, die im Widerspruch zu geschlossener Immanenz geschichtlicher Herrschaft ebenso transzendieren wie die unter der Herrschaft der Zeit geschlossene Geschichte als Ganze. Auch die Geschichte als Ganze kann bei Gott kein geschlossenes Grab bleiben. Wenn wahr werden soll, was wir unter dem Namen Gottes erinnern und vermissen, kann er auch die Leiden der Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen. Mit der Inhaltlichkeit seines Namens verbindet sich die Hoffnung, dass sein letztes Wort der Befreiung auch die geschlossenen Gräber der Toten öffnet und sie einbezogen sind in die widerständige Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Mit dem Namen Gottes eröffnet sich so ein doppelter Weg des Transzendierens, also des Überschreitens von Grenzen. Überschritten werden die Grenzen von Herrschaftssystemen in der Geschichte, wie der Geschichte als Ganzer. Dieses gleichsam doppelte Transzendieren ist so miteinander verbunden, dass die Hoffnung auf das endgültige Überschreiten der Grenzen der Geschichte und des Todes nicht zu denken ist, ohne das Überschreiten tödlicher Grenzen in der Geschichte. Und als allerletztes noch einmal kurz Kirche. Die befreiende Rede von Gott.
Kurz, sonst läuft es
ja, nicht. Ich kann es auch weglassen. Oder ja. Nee, ich sag's in einem Gedanken. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass trotz aller Kritik an unternehmerischer Kirche und so, wo nicht zurückzunehmen ist, dennoch zu sagen ist, dass wir das Bekenntnis und die emanzipatorischen, befreienden Dimensionen des Glaubens an keinem anderen Ort empfangen haben als in der Kirche. Und dass sie sich daraus speisen, was im Hören des Wortes, in Gebet und Liturgie und im kritischen theologischen Nachdenken, was im Hören des Wortes, in Gebet und Liturgie erinnert wird und theologisch von daher zu bedenken ist.